Wenn mir alles zu viel wird, zu viel Arbeit, zu viele Sorgen und vor allem zu viele schlechte Nachrichten, dann steige ich ins Auto. Ich manövriere meinen kleinen schwarzen Kia durch den Hamburger Westen, fahre auf die A7 Richtung Norden, bis die großen Backsteinhäuser kahlen Bäumen und weiten Feldern weichen. Weiter geht's auf Landstraßen und irgendwann biege ich auf einen schlammigen, unbefestigten Weg ein. Am Ende dieser Fahrt wartet jemand auf mich, dem das ganze Weltgeschehen nicht egaler sein könnte. Er hat lange schwarze Haare, treue braune Augen und keine Daumen, mit denen er endlos doomscrollen könnte. Wenn ich hier auf der Pferdekoppel ankomme, ist mein Handy im Flugmodus und keine Angst, das wird hier kein Pferdepodcast. Es geht vielmehr um ein Gefühl, das viele von uns womöglich teilen. Für euch ist die Pferdekoppel vielleicht der Wald, die Berge oder der Moment, wenn ihr aufs Rennrad steigt. Ein Ort oder eine Aktivität, bei der ihr euch komplett rausnehmen könnt, nur für euch seid. Sobald ich die ersten Atemzüge Landluft einatme und mein Pflegepferd mit seinen warmen Nüstern meine Taschen nach seiner Begrüßungskarotte absucht, kann ich die Welt da draußen für ein paar Stunden vergessen. Die Welt, die gerade ungefähr so klingt.
Rund 1000 Neonazis kommen am Samstagabend nach Magdeburg, um die Tat für ihre Zwecke zu verhindern.
Demnach wurde erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnung das 1,5 Grad Klimaschutzziel weltweit überschritten.
Der Raketenalarm gehört hier zum Alltag.
Menschen werden verstärkt wegen ihrer sexuellen Orientierung.
Das ist in Städten wie Berlin, Hamburg oder Köln ja.
Russische Raketen, Drohnen und Gleitbomben fliegen ständig über die Stadt.
Der Autor Mark Twain soll einmal gesagt haben, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Während sich also Orte, Menschen und Details ändern, würde doch immer wieder Ähnliches passieren. Manche HistorikerInnen argumentieren auch, dass sich Geschichte in Pendelbewegungen vollzieht, also immer hin und her schwingt. Im Moment, so scheint es, schwingen wir zurück in schon mal dagewesene, düstere Zeiten. Auf den Straßen marschieren wieder Nazis, Frauen müssen um ihre Rechte kämpfen und die Inflation treibt die Preise durch die Decke. Menschen sind erschöpft und voller Sorge, dass Maschinen ihre Arbeitsplätze wegnehmen, parallele Krisen verlangen uns alles ab. Das gab es doch alles schon mal. Aber sind wir dieser Pendelbewegung einfach ausgeliefert? Darüber wollen wir in diesem Podcast sprechen. Hi, ich bin Anna Scholz. Ich bin Journalistin, Kulturwissenschaftlerin und Sozialanthropologin und ich interessiere mich dafür, wie Gesellschaft uns formt und wie wir die Gesellschaft formen. In der ersten Staffel von Zeitschleifen soll es um Themen gehen, die uns aktuell beschäftigen, aber nicht zum ersten Mal. Was lässt sich lernen von Menschen, die zu anderen Zeiten an ähnlichen Punkten standen?
Zeitschleifen. Geschichte Fast Forward. Ein Podcast des Münchner Stadtmuseums.
Wenn ich hier so samt Pferd durch die Natur streife, dann ist für eine kurze Weile alles gut. Ich bin voll im Hier und Jetzt. Ein Moment, an dem ich gerne festhalten würde. Denn ich würde mich schon zu den 59% der Deutschen zählen, die sich von den Krisen der Gegenwart überfordert fühlen. Diese Zahl kommt aus einer repräsentativen Studie des Rheingold-Instituts aus dem Jahr 2023. Und ganz ehrlich, ich bin ein bisschen überrascht davon, dass es nicht 100% sind. Das liegt vielleicht daran, dass in derselben Studie nur 39% angegeben haben, sich überhaupt noch ausführlich über das Weltgeschehen zu informieren. Das heißt, über die Hälfte der Bevölkerung informiert sich nicht mehr oder eben nur noch oberflächlich. Als Journalistin kann ich die Nachrichten nicht einfach abstellen, ich will das auch gar nicht, aber ich kann diesen Reflex, sich nicht mehr informieren zu wollen, irgendwie auch verstehen. Es ist einfach zu viel. Zu viele Kriege, zu viele Bomben, zu viele RechtspopulistInnen, zu viele durch den Klimawandel bedingte Naturkatastrophen, zu viel Leid. Und viele haben das Gefühl, sowieso nichts tun zu können. Deswegen verstehe ich auch, dass 68% der Bevölkerung, also mehr als 2/3 der Deutschen, dem Rheingold-Institut gesagt haben, ich habe lieber meine Ruhe, ziehe mich zurück und konzentriere mich auf mich selbst. Im Fitnessstudio, beim Besteigen eines Berges oder im Stall hat man wenigstens noch das Gefühl von Selbstwirksamkeit, also etwas bewirken zu können. Wenn es dem Pferd gut geht, dann geht es auch mir gut. Ich habe auch schon häufig darüber nachgedacht, raus aufs Land zu ziehen. Raus aus der stressigen, lauten Großstadt, in der die hohen Häuser so eng stehen, dass man weder einen Sonnenauf- noch Untergang sehen kann. Während der Corona-Pandemie haben mir viele Deutsche vorgemacht, wie das geht. Großstädte in Deutschland haben 2021 so stark an Bevölkerung verloren wie zuletzt 1994. Das haben Daten des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung ergeben. Das heißt, mehr Menschen sind von der Großstadt raus aufs Land gezogen und weniger Menschen haben den Sprung vom Land in die Großstadt überhaupt erst auf sich genommen. Überforderung, Abwendung und Rückzug also. Aber wohin führt uns das, wenn der Fluchtinstinkt kickt, wir uns dem Trubel entziehen und damit in gewisser Weise vielleicht auch der Realität? Kann das nicht auch gefährlich werden? Und können wir das angesichts der vielen politischen und gesellschaftlichen Probleme überhaupt bringen? Darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Und um diese Fragen zu beantworten, pendeln wir jetzt einmal 140 Jahre in die Vergangenheit, als die Menschen sich schon einmal dachten, I'm out. Es ist das Jahr 1890. Stell dir vor, du gehst die Kapuzinerstraße im Süden Münchens entlang, Arbeiterviertel. Auf der Straße ist es eng. Durch die Industrialisierung kann München gar nicht so schnell wachsen, wie Arbeiter in die Stadt ziehen. Überstürzt hochgezogene Mietskasernen dominieren die Straße. Enge, hohe Häuser mit kleinen Fenstern, aus denen Wäscheleinen gespannt sind. Die Straße ist je nach Wetterlage staubig oder matschig. Es ist wahnsinnig laut, Kinder toben herum, Männer unterhalten sich auf dem Weg in die Fabrik. In den Werkstätten wird gehämmert und gesägt. Ein Pferdewagen rumpelt über die unebene Straße. Du guckst in die Gesichter der Menschen, die dir begegnen. Sie wirken gehetzt, abgeschlagen und erschöpft. Die Luft ist schwer und eine Mischung aus Kohlenrauch und Abwasser beißt in deiner Nase. Nicht weit von hier entfernt, in der prachtvollen Maximilianstraße, ändert sich das Stadtbild. Männer im Gehrock und Frauen in Korsetts flanieren den Bürgersteig entlang, betrachten Schmuck, Porzellan und edle Hüte in den Schaufenstern. Kutschen fahren vorbei, der Duft von frisch gebackenem Brot und Kaffee liegt in der Luft. Die Stimmung ist locker und entspannt. München ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Ort, an dem man den rasanten gesellschaftlichen Wandel der damaligen Zeit auf vielen Ebenen beobachten kann. Sie ist nämlich nicht nur Arbeiterstadt, sondern auch eine der führenden europäischen Kunstmetropolen. Künstler aus der ganzen Welt zieht es an die Akademie der Bildenden Künste, um sich ausbilden zu lassen. Der Jugendstil, eine kunstgeschichtliche Epoche, die als eine Gegenbewegung zum konservativen Historismus und der Industrialisierung verstanden wurde, hat hier seine Wiege. Der Jugendstil steht für eine Verschönerung des harten, grauen Alltags durch verspielte, von der Natur inspirierte Motive und Linien. Denn auch die Intellektuellen und KünstlerInnen leiden unter dem schnellen Wachstum der Stadt. Sie atmen dreckige Luft ein und spazieren an einer verschmutzten Isar. Viele von ihnen versuchten, der Krise etwas entgegenzusetzen, indem sie sich wieder mehr der Natur zu und von der Stadt abwandten. Aber was hat das gebracht? Um mir das genauer anzugucken, habe ich mir Hilfe geholt.
Mein Name ist Nico Kirchberger und ich betreue hier im Münchner Stadtmuseum die Sammlung für Grafik und Gemälde, also die Sachen, die flach an die Wand kommen im Endeffekt.
Dr. Nico Kirchberger ist Kunsthistoriker und Sammlungsleiter am Münchner Stadtmuseum. Hier bin ich richtig, wenn ich die Zusammenhänge der Vergangenheit verstehen will. In riesigen Sammlungen wird hier Geschichte konserviert, damit wir den Alltag unserer Vorfahren besser verstehen können.
Es geht mir nicht darum, irgendwelche Blockbuster-Ausstellungen mit bekannten Namen der Kunstgeschichte zu machen, die ohnehin sehr teuer natürlich sind und schwer zu realisieren sind, sondern das, was da ist, die Sammlung zu sichten, zu erforschen, Schätze, unbekannte Perlen zu heben, aber auch zu vermitteln.
Hier im Museum gibt es nicht nur Gemälde und Drucke, auch Mode, Möbel und Alltagsgegenstände erzählen von einer anderen Zeit. Mit Nico steige ich ein in die Zeit Ende des 19. Jahrhunderts, als die Industrialisierung und die sich immer stärker verändernde Stadt einige MünchnerInnen so sehr herausgefordert hat, dass sie letztlich mit einem Rückzugsreflex reagiert haben. Ähnlich wie wir es heute auch erleben.
Das heißt, man hat sich der vegetarischen Lebensweise zugewendet, einer pazifistischen Lebensweise auch. Man hat sich bewusst aus den Städten zurückgezogen. Man hat sich dort in Kommunen dann organisiert, hat als Selbstversorger im Endeffekt Gemüse und Obst angebaut.
Kommt euch das bekannt vor? Und ja, ihr habt richtig gehört, Vegetarismus gab es damals schon. Auch wenn im 19. Jahrhundert bestimmt auch viele Arbeiterfamilien häufig unfreiwillig vegetarisch essen mussten. Bewusster Vegetarismus war etwas für ganz bestimmte Kreise. Intellektuelle und KünstlerInnen, die sich zudem auch einem Zurück zur Natur als Antwort auf die Industrialisierung verschrieben hatten. Rückzug also.
Das prominenteste Beispiel ist sicher der Karl Wilhelm Diefenbach, der aus einem gut bürgerlichen Elternhaus stammte und in München eine ganz traditionelle, klassische Ausbildung zum akademischen Maler geleistet hat, der dann allerdings, wie er selbst sagt, so ein Erweckungserlebnis hatte oder dass ihm die Augen aufgingen.
An Karl Wilhelm Diefenbach kann man gut sehen, wie ein erstes Hinwenden zur Natur zu einer ausgewachsenen Realitätsflucht wird. Diefenbach wurde 1851 in der Kleinstadt Hadamar geboren und absolvierte als junger Mann eine Ausbildung an der Akademie der Bildenden Künste in München. Er infizierte sich mit Typhus, lag für Monate im Krankenhaus und musste sein Leben lang unter den Folgen einer misslungenen Operation leiden. Das Einzige, was ihm zumindest kurzfristig half, war eine Traubenkur. Dabei isst man über Wochen nur Trauben und das macht man heute aus guten Gründen nicht mehr. Danach hörte er auf, Fleisch, Alkohol, Kaffee und Tabak zu konsumieren. Doch damit nicht genug. 1882 hatte er, so ist es überliefert, beim Anblick eines Sonnenaufgangs ein spirituelles Erweckungserlebnis und verstand sich von da an als Prophet.
Und er erkannte, dass er einen anderen Lebenswandel komplett, also ganzheitlich einschlagen müsse und sich dann nicht nur anders gekleidet hat, also sprich ganz unkonventionell barfuß oder auch mit Kutte bekleidet hier durch Schwabing gelaufen ist, sondern eben auch von der Ernährung, wie gesagt, bewusst auf Fleisch verzichtet hat und auch den Fleischkonsum angeprangert hat in zahlreichen Vorträgen, die er dann gehalten hat in München und die dann irgendwann auch der Obrigkeit zu radikal wurde, seine Ansichten dann auch verboten wurden. Also dann durfte er da gar keine Vorträge halten und seine Lebensweisen wiedergeben.
Das heißt, er ist nicht nur ausgestiegen, sondern er hat richtig missioniert.
Ja, bei ihm kommt dieser missionarische Eifer dazu oder seine Ausstrahlung. Er hat ja Jünger im Endeffekt auch um sich gesammelt, eben eine Kommune gegründet, erst mit seiner Familie und ein paar Aussteigern.
Ist Karl Wilhelm Diefenbach der Grund, warum VegetarierInnen und VeganerInnen wie mir heute noch unterstellt wird, zu viel zu missionieren? Das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Diefenbach trat aber nicht nur gegen Fleischkonsum und für Naturverbundenheit an, zwei Missionen, bei denen ich mitgehen kann. Diefenbach war auch gegen die Großindustrie, gegen Pillendreher, wie er sie nannte. Heute würde man Big Pharma sagen. Damals war aber die Pharmaindustrie wirklich sketchy. Ecstasy kam als Diätpille auf den Markt. Es gab noch viele sogenannte Snake-Oil-Verkäufer. Heute sind das vielleicht Instagram-Scammer, die uns unnötige Wundermittel verkaufen wollen. Also Skepsis war durchaus angebracht. Auch das Establishment war Diefenbach ein Dorn im Auge. Die da oben ist so ein Schlagwort, das wir heute immer wieder aus gewissen realitätsflüchtigen bis verschwörungsgläubigen Kreisen hören. Da sprechen wir aber später nochmal drüber. Gleichzeitig gibt es auch heute mehr als berechtigte Kritik an Menschen, die den Kapitalismus durchgespielt haben, wie Jeff Bezos und Elon Musk. 1885 kehrte Diefenbach jedenfalls dem konservativen München den Rücken.
Also heute würde man ja vielleicht nicht mehr überrascht sein, wenn so ein Künstler sehr exzentrisch auftritt und barfuß vielleicht durch die Großstadt läuft. Aber damals war das überraschend, oder wie?
Er war Stadtgespräch. Also jeder kannte ihn, auch wenn man ihn nicht gesehen hat. Er wurde sofort karikiert. Im Simplicissimus beispielsweise gibt es Karikaturen auf ihn. Es gibt natürlich fotografische Aufnahmen auch damals schon. Also man sieht ihn mit langer, wallender Mähne, vollbärtig.
Ganz kurz. Mit Simplicissimus ist nicht der YouTube-Kanal gemeint, sondern eine satirische Wochenzeitschrift. Quasi die Titanic des 19. Jahrhunderts. Wir verlinken euch auch ein Bild von Diefenbach in den Shownotes. Den Vergleich zu Jesus könnt ihr dann selber ziehen.
Kohlrabi-Apostel, also diesen Spitznamen hat man ihm dann auch in München gegeben. Und da wusste jeder, wer gemeint ist.
Und das war noch einer der netteren Spitznamen. Dafür haben ihn seine Anhänger aber Meister genannt. Mit denen lebte er in einer Kommune im Isartal in Höllriegelskreuth. Aber auch hier war er nicht frei von den Zwängen der Gesellschaft. Die Freikörperkultur, die sowohl die Kinder als auch Erwachsenen in der Kommune lebten, sorgte für Stress mit den Behörden. Und auch, dass Diefenbach sein jüngstes Kind rein pflanzlich ernährte, brachte ihm Ärger ein. Er zog weiter nach Wien und gründete eine neue Kommune, in der es allerdings strikt hierarchisch zuging. Diefenbach sah sich nach wie vor als Propheten. Er war allerdings weniger barmherzig, sondern führte einen sektenähnlichen Kult an, in dem seine Jünger ihm zu gehorchen hatten. Sie mussten ihrem Meister Tagebucheinträge über ihre Aktivitäten vorlegen, Alleinspaziergänge in die Stadt waren verboten, genauso wie erotische Beziehungen. Ausnahmen gab es natürlich für Diefenbach, der mit Monogamie genauso wenig anfangen konnte wie mit allen anderen gesellschaftlichen Zwängen. Schwierig, muss ich sagen, aber auch Classic-Sektenführer. Wichtig ist aber auch, sich Diefenbachs Kunst anzusehen. denn vor allem seine späteren Werke waren Symbole seiner Überzeugungen, eine Weiterführung seiner missionarischen Reden, für die er einst in München bekannt war.
Wenn er beispielsweise einen steinzeitlichen Jäger zeigt, der einen Hirsch erlegen möchte, dann lässt er im Hintergrund eine geisterhafte Figur auftauchen, die aussieht wie Gott Vater, der alttestamentarische Gott, allerdings doch im Endeffekt seine Physiognomie trägt und dem Jäger zuruft, du sollst nicht töten.
Das Gemälde hat eine mystische, fast bedrohliche Stimmung. Über die Hälfte des Bildes wird von der gottähnlichen Erscheinung eingenommen, die in Grautönen gemalt ist und den ertappten Jäger im hellen Licht erscheinen lässt. Der Hirsch in der Mitte des Bildes blickt flehend in den Himmel. Auch der Titel des Bildes ist »Du sollst nicht töten«. Wir verlinken euch eine digitale Version in den Shownotes, aber wer sich das Bild im Original angucken möchte, kann das noch bis zum 23. März 2025 in der Kunsthalle München tun, als Teil der Ausstellung Jugendstil Made in Munich. Und obwohl, oder vielleicht gerade weil, Dieffenbach eine so kontroverse Figur war, war seine Kunst schon damals sehr beliebt. Man kann sich von Dieffenbach sicher was abschauen, auch in unserer heutigen Zeit. Wie möchte ich mich ernähren, wie möchte ich Beziehungen führen und wer soll Teil meines Inner Circle sein? Alles Fragen, die man sich gut mal stellen kann.
Wir sollten es als Inspiration nehmen, um zu denken. Also jeder für sich selber, was für ihn der wirklich richtige Lebensentwurf ist. Das kann ein Denkanstoß sein.
Dieffenbachs Rückzug aus der industrialisierten Gesellschaft und seine Hinwendung zur Natur hatte zweischneidige Effekte. Auf der einen Seite konnte er so seine Lebensphilosophie konsequent leben und Gleichgesinnte anziehen. Seine Kommunen waren Experimente, die im Chaos der Industrialisierung alternative Lebensentwürfe und eine Art Ausstieg boten. Auf der anderen Seite isolierte er sich und seine Anhänger von der Mehrheitsgesellschaft, was dazu führte, dass seine Ideen, also die sinnvoll waren, in einer Nische verblieben. Und sein kontrollfreakiger Kult wäre der damaligen, sowieso schon gespaltenen Gesellschaft auch nicht gerade zuträglich gewesen.
Wäre er jemand, den man heute als Querdenker bezeichnen würde? Oder ist das zu gemein?
Nein, das würde ich meine, in gewisser Weise, sicherlich. Das müsste man wirklich gezielt dahingehend untersuchen. Es gibt sicherlich Tendenzen.
Ich finde, man sieht am Beispiel von Dieffenbach sehr gut, dass Rückzug ein wichtiger Schritt zur Selbstfindung sein kann, aber eben auch die Gefahr birgt, den Kontakt zur Realität und damit auch die gesellschaftliche Wirksamkeit zu verlieren. Wie können wir es heute also besser machen? Wir beenden unsere Zeitreise und setzen unsere Nachforschung im Heute fort. Mit einem weiteren Experten, der uns bei dieser Frage weiterhelfen kann.
Mein Name ist Fabian Hess.
Fabian Hess ist Sozialpsychologe an der Universität Jena und ihn habe ich gefragt, ob er diesen starken Rückzugsreflex auch aus wissenschaftlicher Sicht beobachtet. Und seine Antwort ist ein klassisches Jein.
Was aber in der Sozialpsychologie schon immer wieder gefunden wird, ist, dass Menschen sich unter Bedrohung stärker ihren Gruppen zuwenden. Also quasi auf einer individuellen Ebene sagen, dieses Thema ist so groß, das kann ich alleine überhaupt gar nicht bewältigen. Ich finde da keine Umgangsform damit. Ich allein kann daran nichts ändern, dass es einen Klimawandel gibt zum Beispiel. Und dann quasi zu den Gruppen sich stärker zuwenden, die ihnen generell schon wichtig sind.
Das kann etwas total Positives sein. Dazu zählt ja jede Person, die sich in Sportvereinen engagiert, sich aktivistischen Gruppen oder einer Partei anschließt, ein Ehrenamt aufnimmt oder die einfach im Freundes- und Familienkreis einen guten Austausch findet und sich so weniger alleine fühlt. Tatsächlich haben in der Rheingold-Studie auch ganze 60% angegeben, Kraft aus einer sozialen Gemeinschaft zu schöpfen. Hier kann es aber natürlich auch sein, dass sich Menschen Gruppen anschließen, die gesellschaftlich eher destruktiv sind und zum Beispiel Verschwörungserzählungen verbreiten.
Verschwörungsideologien geben uns das Gefühl von Wert. Also wenn wir Teil von so einer Verschwörungscommunity sind, also nicht die Verschwörer, sondern diejenigen, die das quasi aufgedeckt haben, die erkannt haben, wie es eigentlich ist, dann gibt uns das einen extremen Selbstwertboost. Also dann haben wir so das Gefühl, die anderen sind die Schlafschafe, die nichts verstehen, aber wir sind quasi die kleine Gruppe der Eingeweihten, die schlauer sind als der Rest, die besser Bescheid wissen und die auch mutiger sind als die anderen.
Oder eben Jünger und Prophet. Sich Verschwörungsideologien zuzuwenden, kann also darin begründet sein, Sicherheit in Gruppen zu suchen. Gleichzeitig ist es aber auch eine extreme Form von Realitätsflucht und sicherlich auch die gefährlichste. Ein Beispiel dafür wäre etwa der Sturm auf das Kapitol in Washington im Januar 2021, bei dem 5 Menschen ums Leben kamen und zahlreiche verletzt wurden. Dieser Angriff war dadurch ausgelöst worden, dass Donald Trump, damals gerade abgewählter, heute wiedergewählter Präsident der USA, die Verschwörungserzählung verbreitet hat, die Demokratische Partei hätte die Wahl gestohlen und eigentlich sei er der rechtmäßige Präsident der USA, nicht Joe Biden. Eine Lüge. Das ist eine extreme Art, mit Krisen umzugehen. Daneben gibt es aber auch Menschen, die in Anbetracht von Krisen eher die Vogel-Strauß-Taktik fahren, also Kopf in den Sand.
Manche Menschen finden auch einen Umgang, dass sie quasi von vornherein dieses Problem von sich wegschieben und dann gar nicht so in ein starkes Bedrohungserleben kommen, weil sie schon auch von Anfang an eine gewisse Verleugnungsstrategie fahren und quasi dann sagen, ah, das ist gar nicht so ein großes Problem oder das betrifft zwar schon Menschen, aber nicht mehr mich, sondern vielleicht irgendwelche späteren Generationen.
Und dann gibt es ja auch einfach Menschen, die sich der Probleme zwar bewusst sind, aber lieber auf der Couch die neueste Netflix-Serie angucken. Und diesen Rückzugswunsch kenne ich persönlich auch. Bei meinem 12. Gilmore Girls Rewatch warten bestimmt keine unangenehmen Überraschungen auf mich und ich kann mich einfach ein bisschen entspannen. Damit gehöre ich sicherlich, zumindest phasenweise, zu den 68%, die in der Rheingold-Studie angegeben haben, sich lieber ins Private zurückzuziehen. Aber ziehen sich wirklich so viele von uns raus? Das wären ja über 2/3 der Bevölkerung.
Also ich würde sagen, einerseits gibt es Rückzugsbewegungen in der Gesellschaft und gleichzeitig gibt es auch Politisierungen. Und auch die Wahlbeteiligung steigt ja gerade irgendwie von Wahl zu Wahl immer stärker an, was dagegen spricht, dass Menschen sich komplett rausnehmen aus politischen Prozessen.
Stimmt. Anfang 2024 zum Beispiel, da sind in ganz Deutschland hunderttausende Menschen gegen rechts auf die Straße gegangen. Anscheinend wissen wir doch instinktiv, dass wir in Gemeinschaft die größten Chancen haben, Krisen zu überstehen. Und wer sich akut überfordert fühlt oder am liebsten sein Handy wegschmeißen und eine Hütte im Wald ziehen will, für den gibt es einen wissenschaftlich begründeten Vorschlag.
Dann ist der Rat ganz einfach, sich Gruppen im nahen Umfeld zu suchen, die den eigenen Interessen entsprechen, die den eigenen Wertevorstellungen entsprechen und in denen man sich engagieren kann.
Da haben wir heute einen entscheidenden Vorteil gegenüber Karl Diefenbach und seinen Jüngern. Wir sind viel besser vernetzt und haben theoretisch die Möglichkeit, in kurzer Zeit online nach passenden Gruppen für uns zu suchen. Und ja, gerade in den Wirren des Internets fühlt es sich manchmal erst recht so an, als wäre man den ganzen Krisen auf der Welt hilflos ausgeliefert. Und ja, es gibt genügend Life-Coaches da draußen, die dafür plädieren, dass wir uns lieber nur auf uns selbst konzentrieren sollten, uns selbst optimieren. Aber
denke ich, ist ein schlechtes und auch ein falsches Signal, das so auch nicht die Realität wiedergibt, sondern wir haben auf verschiedensten Ebenen Einflussmöglichkeiten und sollten die nutzen und uns die dann auch vor Augen führen, welche Effekte sie dann auch haben können.
Also, ich fasse mal zusammen. Rückzug ist kein grundsätzliches Problem, sondern eine natürliche Reaktion auf Überforderung. Er kann Raum schaffen, um persönliche Ressourcen zu regenerieren und genau das Gefühl habe ich ja, wenn ich ein paar Stunden am Stall verbringe. Entscheidend ist jedoch, dass er nicht zur dauerhaften Vermeidung wird. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Krisenzeiten oft mit Rückzugsbewegungen einhergehen, die sowohl Chancen als auch Gefahren bergen. Karl Wilhelm Diefenbachs Einsatz für Vegetarismus und Naturverbundenheit können wir also als Denkanstoß für alternative, klima- und tierfreundliche Lebensmodelle sehen. Gleichzeitig führte aber seine radikale Abkehr von der Mehrheitsgesellschaft auch dazu, dass diese Ideen nicht ihren Weg in die Breite geschafft haben. Und vielleicht war diese Abkehr auch ein Grund dafür, dass er ein bisschen cray-cray geworden ist und angefangen hat, seine AnhängerInnen zu tyrannisieren. Da hat vielleicht auch das Korrektiv gefehlt. Es kommt also auf persönlicher, aber auch gesellschaftlicher Ebene auf eine Balance an. Wir können uns also ruhig Phasen des Abstandnehmens gönnen und dann wieder zur aktiven Auseinandersetzung mit den Herausforderungen unserer Zeit zurückkehren. So brennen wir einerseits nicht aus und vermeiden andererseits aber auch ein Gefühl der Ohnmacht. Und wenn wir das denn wollen, können wir so auch gemeinschaftliche Lösungen vorantreiben. Geschichte mag sich nicht wiederholen, aber sie reimt sich. Aus ihren Rhythmen können wir lernen, wie wir unsere Gegenwart bewältigen und eine nachhaltige Zukunft gestalten. Wahrscheinlich werden wir auch zukünftig Zeitschleifen drehen und uns an Punkten wiederfinden, die wir aus der Geschichte kennen. Und vielleicht ist das auch ganz gut. Aus Wiederholung lernt man schließlich, wenn man denn möchte. Für heute war es das. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Feminismus und Geschlechterrollen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Werke von Karl Diefenbach findet ihr digital in den Shownotes und analog noch bis zum 23. März 2025 in der Kunsthalle München in der Ausstellung Jugendstil Made in Munich. Eine Kooperation des Münchner Stadtmuseums und der Kunsthalle München. Schaut doch mal vorbei. Zeitschleifen ist ein Podcast des Münchner Stadtmuseums. Audioproduktion Mux Audio. Redaktion Carolina Torres, Janina Rook und das Team Kommunikation des Münchner Stadtmuseums. Autorin dieser Folge bin ich, Anna Scholz. Um noch mit etwas Leichterem zu enden, falls ihr es nicht nach München in die Ausstellung schafft, dann vielleicht nach Capri. Dort hat Karl Diefenbach die letzten Jahre seines Lebens verbracht und bis heute gibt es dort das Museo Diefenbach im Kloster Certosa di San Giacomo. Und obwohl Diefenbach ein weirder Dude mit teils auch kritischen Ansichten war, so klingt dieses Museum nach einem sehr friedlichen, sehenswerten Ort.
Dieses Kloster ist ein Ruhepol. Man kann dort sich eigentlich alleine durch die Räume bewegen. Fenster stehen offen, Türen stehen offen, Schwalben fliegen durch und mittendrin hängen dann die meistens sehr, sehr großformatigen, also wirklich zig Meter großen Visionen von Diefenbach, die in Capri dann vor allem eben das Meer zeigen und geisterhafte Figuren, die aus dem Meer eben aus der Gischt emporsteigen und sich erheben.
Warst du da schon mal?
Ja, deswegen, ich bin auch ganz begeistert. Aus eigener Erfahrung ein Reisebericht, ja. Und eine Empfehlung. Also wenn man dort ist, kann man da wirklich mal eintauchen und sich damit dieser Welt beschäftigen.